Bitte?
Was wollen Sie damit? Was wollen Sie damit?
Aufnehmen, mitschreiben ist ein bisschen unnötig. Das ist ja ganz schön.
Gerne.
Geht Ihnen gut?
Gut, und Ihnen?
Ja. Viel zu früh, aber?
Wie weit ist die? Sie sind jetzt im Bachelorstudium. Aber fertig war er.
Fünftes Semester.
Wie?
Fünftes Semester. Also vielleicht eins müssen Sie noch geben, weil ich nicht Latein noch immer nachmache.
Latein? Müssen Sie Griechisch auch machen?
Ja, ich weiß. Und ich mag das vor allem irgendwie nicht nur so nebenbei, sondern ordentlich lernen, weil es ist. Und deswegen.
Thank you. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu dieser Vorlesung, was denn einen anderen Hörsaal betrifft. So habe ich letzte Woche das gleich gemeldet und beantragt, einen größeren Hörsaal zu bekommen. Aber das kann erst heute entschieden werden, weil der Einzige, der zu dieser Zeit zur Verfügung stünde oder mit dem getauscht werden könnte, da fängt die Vorlesung erst jetzt an, heute, nicht letzte Woche. Daher ist nicht sicher, wie viele Studierende dort sind. In der nächsten Woche entfällt diese Vorlesung, wie ich auch schon letztes Mal gesagt habe, sodass in 14 Tagen eventuell ein anderer Hörsaal zur Verfügung steht. Ich werde das auf der Homepage ankündigen, es wird auch im Institut natürlich angekündigt, aber auf der Homepage finden Sie solche Infos dann jederzeit. Und ich schreibe noch einmal die Adresse auf für die, die vielleicht auch letztes Mal nicht da waren. Ich würde das gerne verschieben, kann aber nicht, weil diese Knöpfe nicht funktionieren. Können Sie es so sehen? Das ist meine Homepage-Adresse und von dort ist der Link auch zu vielen Dingen und auch auf diese Vorlesung gleich. Und da sollten Sie alle Infos bekommen. Und wie gesagt, wenn es zutrifft, dass wir tauschen können, einen größeren Hörsaal haben, dann werde ich das jedenfalls dort auch eintragen. Wahrscheinlich heute noch. Ich will nicht viel von den formalen Dingen wiederholen, habe aber gesagt, dass ich zumindest noch einmal die Frage stelle, ob die Prüfungsmodalitäten und die Durchführung allen klar ist, insbesondere wenn jemand heute zum ersten Mal da ist. Gibt es dazu noch Fragen zu den Prüfungen und so weiter? Ist jemand heute zum ersten Mal da? Ja, haben Sie dazu irgendwelche Fragen oder haben Sie es auf der Homepage schon geklärt?
Können Sie es bitte kurz ansprechen?
Ja, es sind doch einige. Also es gibt, wie gesagt, lesen Sie das dort durch und da finden Sie, glaube ich, alle Auskünfte. Aber es gibt vier Möglichkeiten, das Zeugnis zu erwerben. Das ist eine schriftliche Prüfung, wozu der erste Termin bereits feststeht. Am 26. Jänner eine schriftliche Prüfung, in dem Sie hierher kommen und hier 2 Stunden lang etwas schreiben. Eine mündliche Prüfung, die dieselben Themen betrifft wie die schriftliche Prüfung, und die Themen für die mündliche wie für die schriftliche Prüfungen sind 3 Themen. Da haben Sie zu behandeln den Stoff der ersten und der zweiten Vorlesung, also der vorigen und der heutigen. Das ist vor allem der Begriff der Philosophie, der Begriff der Geschichte der Philosophie und die Ursprünge, die Frage nach dem Ursprung, dem historischen Ursprung der Philosophie im Altertum oder den mehrfachen Ursprüngen. Das zweite Thema, da können Sie wählen zwischen Grundzügen der Philosophie in China oder in Indien oder in Griechenland, es sei denn, Sie studieren Philosophie und Psychologie fürs Lehramt, dann können Sie nicht wählen, dann müssen Sie griechische Philosophie für diesen Schwerpunkt nehmen. Und das dritte Thema ist ein Kommentar zu einem der Texte, die ich als Prüfungsstoff gekennzeichnet habe und jeweils auch nenne und angebe. Das ist für mündlich wie schriftlich gleich, wobei insbesondere dieser Kommentar mir sehr recht ist, wenn Sie ihn auch schriftlich mitbringen zu einer mündlichen Prüfung oder auch zur schriftlichen. Sie können bei der schriftlichen Prüfung das Ganze ausarbeiten vorher und mitbringen. Die Themen sind eh in der Vorlesung entwickelt. Das sind zwei Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit ist, dass Sie eine kurze schriftliche Arbeit zu einem Thema aus dem Stoffbereich der Philosophie des Altertums verfassen, und das müssten Sie mir sagen oder das müssen wir besprechen, entweder per Mail oder vor oder nach der Vorlesung. Ist das ausreichend? Vorläufig? Gibt es dazu noch Fragen? Bitte.
Ungefähr zwei Seiten, muss ich sagen.
Ein Kommentar?
Also ein Kommentar ungefähr zwei Seiten, muss ich sagen.
Ja, also sollte nicht länger als zwei Seiten sein.
Und die anderen zwei Seiten auch.
Ja, so etwa. Also jetzt gedruckte zwei Seiten, das entspricht je nach Handschrift 3 bis 4 Seiten Handschrift oder auch nur einer, wenn man ganz klein schreibt.
Bitte.
Nicht zu lang, 6 bis 7 Seiten. Sollte auch ein eingeschränktes Thema sein. Ich habe letztes Mal das etwas ausführlicher, habe auch Beispiele genannt, aber Sie finden auf der Homepage auch einen Link bei dieser Vorlesungsseite, wo Sie solche frühere Beispiele für solche frühere Arbeiten sehen können. Vorlesungsarbeiten. Wie eine Proseminararbeit etwa. Gibt es noch Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann wiederhole ich kurz, was ich letztes Mal behandelt habe. Also ich habe die Themenübersicht, die Sie aber nachlesen können, gegeben. Und insbesondere dann bin ich noch auf die Frage eingegangen, ist es sinnvoll, von einem Ursprung der Philosophie zu sprechen, der Philosophie der Menschheit zu sprechen, nämlich von dem griechischen Ursprung, so wie das in der europäischen und nicht nur in der europäischen Philosophiegeschichtsschreibung sehr häufig der Fall ist, dass es nämlich eine richtige Antwort auf die Frage gibt, wer war der erste Philosoph der Weltgeschichte, und die richtige Antwort lautet Thales von Milet. Oder kann auch lauten Pythagoras von Samos, aber einer von den beiden ist eine richtige Antwort auf die Frage, wer ist der erste Philosoph? Und dementsprechend wäre es eine falsche Antwort auf diese Frage, wenn jemand behaupten würde, dass eine babylonische Tempelpriesterin, die einen Hymnus, von der ein Hymnus überliefert ist, aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend tatsächlich den ersten Beleg für einen philosophischen Text, einen schriftlichen Beleg für eine philosophische Reflexion in der Menschheitsgeschichte darstellen würde. Das wäre eine falsche Antwort nach dieser gängigen Auffassung. Oder eine noch falschere Antwort wäre, wenn jemand behaupten würde, dass es wahrscheinlich ist, dass die ersten philosophischen Reflexionen, die zwar nicht nachweisbar sind, weil nicht schriftlich dokumentiert, schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte und wahrscheinlich schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte anzusetzen ist, und wenn dieser, der das behauptet, dann etwas sagen würde, die ersten Philosophen der Menschheitsgeschichte waren Frauen in Ostafrika. Diese zwei Beispiele habe ich jetzt nicht erfunden, ich führe sie aber auch nicht weiter aus. Also eine babylonische Tempelpriesterin des dritten vorchristlichen Jahrtausends oder Lucy in der unser aller Lucy in Äthiopien, oder eine Verwandte von ihr hätte bereits wahrscheinlich philosophische Reflexionen angestellt, und man könnte sagen, es war immer schon der Mensch ein philosophierendes Wesen. Und warum das eher eine Frau als ein Mann gewesen sein könnte, sagt der Autor, den ich da im Kopf habe, nämlich Elmar Hohlenstein, damals Professor an der ETH Zürich, jetzt in Tokio, auch ausführlich, Sie können sich das anhören, dieses Argument in der Philosophischen Audiothek. Es gibt eine Sendung dort mit Elmar Hohlenstein, die ich vor Jahren einmal gemacht habe, und da vertritt er diese These. Nämlich die These mit der Ostafrikanerin in der grauen Vorzeit. Also, wenn man solche und nicht ganz so entlegene Thesen ansprechen möchte, dann hat man sicher nicht von einem Ursprung zu reden, sondern von mehreren Ursprüngen, und ich werde in dieser Überblicksvorlesung eben Ursprünge, nachweisbare Ursprünge des Philosophierens in Eurasien im Altertum vorstellen, nämlich drei, nur drei. Das ist nicht sehr viel, aber für den Zeitrahmen reicht es weit aus, nämlich den chinesischen oder ostasiatischen, den südasiatischen oder indischen und den mediterranen oder griechischen Ursprung, also diese drei. Ich bin da in dem Zusammenhang, und dazu zu dieser Frage Ursprung oder Ursprünge habe ich Ihnen eine Textauswahl ins Internet gegeben, dort bei der Homepage, Texte aus dem 17. bis 20. europäischen Jahrhundert für und gegen diese These von mehrfachen Ursprüngen der Philosophie, und ersuche Sie, das auch zu lesen. Ich bin noch kurz, werde aber heute etwas ausführlicher auf die Frage eingegangen, die sich ja dringend stellt, wenn man nicht nur von einem europäischen oder griechischen Ursprung der Philosophie ausgeht, nämlich die Frage nach einem generischen Begriff von Philosophie, einem Begriff, der also nicht an einen kulturellen Hintergrund, an eine Sprache oder Sprachfamilie gebunden ist, sondern der sozusagen imstande wäre, historisch sich mit auch ganz anderen Ursprüngen auseinanderzusetzen oder diese aufzunehmen. Und ich habe nur kurz, werde das eben etwas ausführlicher heute tun, diesen generischen Begriff so gekennzeichnet, dass zwar nicht das Wort Philosophie oder der bestimmte Begriffe, die aus dem Griechischen kommen, natürlich entscheidend sind, aber gewisse inhaltliche Fragen. Dass man also Texte nachweisen kann oder Reflexionen nachweisen kann, die sich entweder mit der Frage nach der Grundstruktur der Wirklichkeit, also was ist das Seiende, heißt das auf Griechisch-Deutsch, oder was ist eigentlich, was ist die Wirklichkeit, also Fragen, die sich mit der Grundstruktur der Wirklichkeit befassen. Wieder mit dem griechischen Ausdruck wäre das die Ontologie als Grunddisziplin. Erstens, oder zweitens mit der Frage, was können wir wissen, was ist erkennbar? Andere Varianten der Frage, was ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen, zwischen Meinen und Wissen und Meinen und Glauben etc. Also Fragen der Erkenntnistheorie zweitens, oder drittens mit Fragen zu tun haben, die Begründbarkeit von Normen betrifft. Was soll getan werden? Was ist wertvoll? Und ähnliche Fragen. Also normentheoretische, erkenntnistheoretische und wirklichkeitstheoretische oder anders ausgedrückt ontologische, epistemologische oder ethische bzw. ästhetische Fragestellungen scheinen mir den Kern von dem auszumachen, was man als Philosophie im Allgemeinen bezeichnen kann. Nun aber, solche Fragen oder Antworten auf solche Fragen können auch in einer sozusagen impliziten Art und Weise vermittelt werden in einer Tradition. Es kann durchaus sein, dass auf die Frage, was soll ich tun, was soll getan werden, immer nur in einer bestimmten Gesellschaft oder in einem Kollektiv immer nur Traditionsantworten gegeben werden. Du sollst dies und das tun, weil es immer so war oder weil es die Religion fordert. Aber dass da nicht explizite Begründungen, rationale oder vernunftgemäße Begründungen nachweisbar sind, das ist möglich. Und dann, glaube ich, kann man nicht im strikten Sinn von Philosophie sprechen, sondern Philosophie erfordert noch ein zweites, außer einer dieser Grundfragen. Ein zweites, nämlich eine explizite Entwicklung von Begriffen, eine Metasprache sozusagen, eine Entwicklung von Begrifflichkeit. Diese zwei Bedingungen habe ich letztes Mal schon genannt. Und möchte es nur kurz kontrastieren mit dem, was man, und bitte Sie darüber nachzudenken, Sie finden das, was ich jetzt sage, auch in dem Text, den ich zur heutigen Vorlesung als Prüfungsstoff verlinkt habe auf der Homepage. Also dort befasse ich mich auch mit dieser Frage und möchte Ihnen nur jetzt zum Überlegen geben, wie grenzen wir denn gewöhnlich Philosophie von Nicht-Philosophie ab, sagen wir im Studienangebot. Ich denke, es gibt einen einfachen ersten Weg, sich den Begriff von Philosophie und Nicht-Philosophie klar machen zu wollen, und der würde etwa darin liegen, dass man sagt, ja, wir nennen alles das, was unter diesem Namen Philosophie derzeit an Universitäten unterrichtet wird, alles das nennen wir Philosophie und nichts anderes nennen wir Philosophie. Das ist ein sozusagen nominalistischer Zugang vom Ist-Zustand her, einer bestimmten Zeit, etwa der Gegenwart, in einem bestimmten Land, etwa in Österreich, und schon da werden Sie, wenn Sie genauer hinsehen, scheitern. Sie werden nicht wirklich überall dasselbe unter diesem Namen vorfinden. Der Name allein spiegelt nicht die Vielheit der Traditionen, auch nur in der deutschsprachigen Philosophie, wider. Es ist also kein wirklich einfacher Weg, dieser erste, sondern nur der Wortlaut scheint einfacher. Schwierig wird es, wenn man dann Unvereinbares und Widersprüchliches findet, und zwar schon zu einer ein und derselben Zeit, in ein und demselben Land und der gleichen Sprache, aber noch viel mehr, wenn man etwa über einen Zeitraum hinweg oder in verschiedenen Regionen sich dieses ansieht. Und daher kann man dieses eigentlich nicht als eine gute Rede ansehen. Ein zweiter Weg, sich zu verdeutlichen, was Philosophie und dann auch die Geschichte der Philosophie ist, wäre, dass man sich auf eine bestimmte Tradition stützt und etwa sagt, na, Aristoteles war sicher ein Philosoph, Hegel war sicher einer und auch Kant. Und also ist Hegelianismus oder Kantianismus oder Aristotelismus, und vielleicht kommen noch ein paar dazu, mit Sicherheit Philosophie. Hingegen schon wieder nicht so sicher ist es, ob Marx ein Philosoph war oder doch nur ein Theoretiker der Ökonomie und der Sozialwissenschaft oder der Politik. Sicher ist, dass Platon ein Philosoph war, nach allgemeinem Einverständnis. Also, dass man sich auf sozusagen Klassiker und klassische Traditionen stützt, und das ist ja auch das Geheimnis hinter Studienplänen beziehungsweise auch Leselisten und ähnlichen Dingen, sich zu orientieren. Nur hat man mit dieser zweiten Möglichkeit, nämlich der Berufung auf eine Liste von Klassikern, den Nachteil, dass dann alle anderen Richtungen, ich habe jetzt zum Beispiel nicht Konfuzius genannt als einen möglichen Philosophen oder irgendeinen anderen chinesischen Klassiker, Zhuangzi habe ich nicht genannt, weil das ja dann schon wieder umstritten sein könnte. Also der Nachteil ist, dass alle anderen, die da aus dieser gewohnten Klassikerliste hinausfallen oder noch nicht in dieser Klassikerliste aufscheinen, sozusagen Abirrungen oder Vorstufen oder Nebenerscheinungen oder eigentlich gar nicht dazugehören sind. Was tut man denn, wenn man etwa eine Klassik, eine wirklich wichtige philosophische Richtung entdeckt? Das kommt manchmal vor. Es kommt bei Individuen vor, dass sie auf Texte stoßen, von denen sie dann sagen, ja, das ist ja wirklich echt wichtige Philosophie, die wir bisher übersehen haben, das kann vorkommen. Und es kommt auch bei Generationen und Kollektiven der Disziplin selbst vor. Also im 20. Jahrhundert beispielsweise ist ein bestimmter Name Ludwig Wittgenstein. Und dieser Ludwig Wittgenstein war und ist keineswegs unumstritten als Philosoph. Die einen halten ihn für den größten, manche aber halten ihn immer noch für gar keinen Philosophen. Also dieses, dass eine Klassikerliste sozusagen etabliert ist, macht es einem nicht überflüssig, sich zu überlegen, warum sind das eigentlich Klassiker? Welche Fragen haben sie wie gestellt und wie beantwortet? Und die Antwort auf diese Frage müssen sie sich selbst geben. Ich meine jetzt sie. Die können sie sich nicht vorgeben lassen. Aber sie müssen es beantworten, auch für Kant und auch für Platon, warum das eigentlich Philosophen sind. Ich habe in dem Text, auf den ich jetzt verwiesen habe, also in dem Lesetext zur heutigen Vorlesung verlinkt, ein Beispiel angeführt, das ich nur kurz erwähnen möchte. Da gab es ein Seminar vor etwa 10 Jahren an der Universität Regensburg mit einem Altphilologen und einem Philosophen. Und die haben Platon gelesen auf Griechisch. Beide konnten sehr gut Griechisch, auch der Philosoph. Der Philosoph allerdings ist ein analytischer Philosoph und hat auf die Frage, braucht man eigentlich Platon? Es war nicht die Frage, braucht man Griechisch, sondern die Frage, braucht man überhaupt Platon als Philosophen? Soll man sich mit Platon beschäftigen? Auf diese Frage hat Kutscherer damals bei dem Seminar die Antwort gegeben, na, im Grunde eigentlich nicht. Im Grund brauchen wir Platon überhaupt nicht. Aber es ist immer ganz interessant und manchmal lernt man auch was, hat er dazugefügt. Also im Grunde genommen, meinte Kutscherer, braucht man Platon nicht. Er hätte das aber auch von Aristoteles und auch von Thomas von Aquin und von einigen anderen gesagt. Wahrscheinlich hätte er nicht gesagt, wir brauchen Kant nicht oder wir brauchen Wittgenstein nicht. Aber Platon, hat er gemeint, das ist eigentlich eine frühe Stufe, es ist überholt. Im Grunde sind das alles entweder Irrtümer oder Konstruktionen oder die wir vergessen könnten oder Dinge, auf die inzwischen sehr viel genauer eingegangen worden ist. Das war Kutscherers Antwort, etwas von mir jetzt paraphrasiert. Also ich will das nur als Beispiel nennen, Sie müssen sich selbst auch jeden Klassiker begründen, warum er einer ist und dazu braucht man etwas anderes als eine Klassikerliste. Eine dritte Möglichkeit, die auch nicht selten ist, wäre daher, dass man formale Kriterien oder methodologische Kriterien zur Abgrenzung von Philosophie und Nicht-Philosophie anlegt. Und da hat die philosophische Tradition, die wir aus der europäischen Gestalt recht gut kennen, aber nicht nur in Europa hat das stattgefunden, doch eine Art von Konsens entwickelt, dass bestimmte menschliche Gedankenäußerungen nicht philosophisch sind, nicht philosophisch sein können. Wie zum Beispiel ein Lied oder ein allegorisches Bild oder eine architektonische Struktur und so weiter. Also dass bestimmte gedankliche Äußerungen aus formalen Gründen gar nicht Kandidaten für Philosophie sein können. Auch dies ist ein fragwürdiges Kriterium, weil es tatsächlich menschliche Gesellschaften gibt, in denen eben Lieder, Sprichwörter, auch architektonische, und zwar jetzt sowohl Gebäude als auch Siedlungsarchitektur, durchaus kosmologische Vorstellungen widerspiegelt und ausdrückt. Und es ist fraglich, warum man das dann nicht als einen Träger auch der philosophischen Reflexion ansetzen kann. Und man muss gar nicht über Europa hinausgehen in diesem Fall. Man kann sich das auch an den Grundrissen und Aufrissen der gotischen Kathedralen, der französischen und der deutschen gotischen, auch der englischen, hauptsächlich der französischen, ansehen, die ja tatsächlich in ihren Proportionen das Weltbild und auch das Gemeinschafts- oder Staatsbild oder Ideal der Scholastik widerspiegeln, und zwar ganz deutlich. Es gibt einfach direkte Entsprechungen zwischen den Texten der Scholastik, beispielsweise Thomas von Aquin, über die Proportionen des Weltalls einerseits und der Kathedrale von Straßburg oder Paris andererseits. Etwas auch ein formales Kriterium wäre, dass man sagt, Philosophie muss jedenfalls schriftlich sein, kann also eigentlich auch nur in Schriftkulturen aufgetreten sein oder nachweisbar sein. Auch das ist ein fragliches Kriterium und überlegenswert. Aber ich habe dafür Beispiele in diesem Text, Sie können sich das in Ruhe einmal durchgehen. Eine vierte Möglichkeit, die ich auch noch erwähnen möchte, läge darin, und auch die ist gar nicht so selten, dass man sagt, Philosophie entsteht nur in bestimmten Kulturkreisen, unter bestimmten kulturellen Verhältnissen. Ich habe Ihnen letzte Woche dazu ganz am Ende ein Zitat vorgelesen, und dies ist nicht mehr da, oder doch, doch, ja, ein Zitat vorgelesen aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, und vielleicht waren Sie entweder schon so ermüdet oder auch schon im Aufbruch begriffen, dass Sie das Zitat vielleicht nicht mehr ganz gehört haben, darum wiederhole ich es, wo zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Autor schreibt, dass es in den asiatischen oder orientalischen, wie er sagt, in den orientalischen Gesellschaften gar keine Philosophie gibt oder gegeben haben kann. Erinnern Sie sich? Habe ich es noch vorgelesen? Aber es macht nichts, wenn ich es nochmal vorlese, oder? Also das war Kirchner aus der Geschichte von Philosophie von Thales bis zur Gegenwart, wo er schreibt, der Orient von geknechteten, unmündigen, fantastischen Volksherden bewohnt, konnte nur Religionssysteme, keine Philosophie hervorbringen. Was von orientalischer Philosophie geredet wird, ist Fabel oder Missverständnis. Zitat geht etwas weiter, Sie finden es unter diesen Texten für oder gegen einen oder mehrere Ursprünge der Philosophie. Also da wäre der ganze Orient, Asien, unfähig, Philosophie hervorzubringen. Das ist ein kulturalistisches Kriterium. Oder wenn es noch stärker formuliert wird, auch ein rassistisches Kriterium. Und auch diese rassistische Abgrenzung von möglichen philosophischen Gesellschaften oder Traditionen und solchen, bei denen das unmöglich ist, findet sich im 20. Jahrhundert explizit, wenn öfter gesagt wurde, eigentlich sind alle Philosophen Arier und Nicht-Arier könnten nicht wirklich philosophieren. Also das sind so Abgrenzungskriterien, die ich nicht für brauchbar halte, und darum habe ich diesen generischen Begriff Ihnen vorgeschlagen. So viel zur Wiederholung vom letzten Mal. Haben Sie dazu Bemerkungen oder Fragen? Bitte.
Ich ist dieses letzte Kriterium schon bei Hegel aufgetaucht, diese kulturelle Definition?
Also Hegel ist ein, ja, aber nicht erst bei Hegel. Hegel, ich habe Hegel ausführlich behandelt, Sie können das dort, der Text, auf den ich von der heutigen Vorlesung verweise, ist eine Einführung in eine Darstellung der Geschichte der Philosophie, Geschichtsschreibung. Und dort ist ein eigenes Kapitel Hegel und Sie finden es auch, also dort wiederum ein Link dahin und so. Ja. Hegel ist... Hegel weiß zum Beispiel ganz genau, dass es in Afrika nie Philosophen gegeben hat. Aber er weiß auch, dass es sie nie geben wird. Er weiß, dass die Neger, wie er sagt, immer so waren, wie sie jetzt sind und immer so bleiben werden. Das war 1830er Jahre. Also er kennt keinen Philosophen aus Afrika und somit diskutiert er auch nicht, ob das möglicherweise ein Philosoph wäre. Er kennt zum Beispiel nicht Sarah Jakob aus dem Land, in das ich morgen fahre, aus Äthiopien. Sarah Jakob, der im 17. Jahrhundert eine Erkenntnistheorie entwickelt hat und explizit, also den kann man gar nicht anders als Philosoph bezeichnen, diese Texte von Sarah Jakob, der kommt nicht vor. Es wird gar nicht gefragt, ob es so jemanden gibt. Ein Neger kann nicht Philosophie schaffen. Aber Hegel ist nicht der Einzige und nicht der Erste und gar nicht der Letzte. Dass Philosophie rein arisch ist, habe ich dem Wörterbuch der Philosophie aus dem Jahr 1942 entnommen. Die einzige Auflage des Wörterbuchs im Kröner Verlag, die während der Nazizeit erschienen ist. Eine voll überarbeitete, und dort wird das ausdrücklich begründet, warum Philosophie nur arisch sein kann. Also das ist schon extrem.
Entschuldigung, aber ist das nicht gerade ein bisschen selbstgefällig?
Von wem?
Ja, von den Ariern. Die anderen, die das geschrieben haben, denken
die
chinesische Philosophie.
Ja, die gibt es nicht. Hegel ist ein, also das, da ist Hegel wirklich auch lesenswert. Denn Hegel hat zum Beispiel in seinen Vorlesungen über Geschichte, worüber ich jetzt nicht lang reden werde, oder hoffe ich jedenfalls, da könnte ich mich verlieren, Hegel hat in seiner Vorlesung über die Geschichte der Philosophie, das war eine, die er jedes Jahr wiederholt hat, oder jedes zweite Jahr, hat er sehr gern gemacht, da hat er sich ausführlich mit dem chinesischen Denken befasst, er war wirklich belesen für seine Zeit, was chinesisches Denken betrifft und auch was indisches Denken betrifft, aber beide, sowohl das chinesische als auch das indische Denken, hat er als Vorstufen zur wirklichen Philosophie am Schluss qualifiziert. Also das ist nicht nichts. Hegel ist immerhin einer derjenigen und der wenigen in seiner Zeit, der gesagt hat, es war aber einmal etwas bei den Chinesen, bei den chinesischen Denkern. Vor 3000 Jahren war das, aber nur seither sind sie halt, schreiben sie einander ab und es kommt nichts Neues mehr, so ist es in China im Allgemeinen. Das stagniert seit 2000 Jahren, die Malerei geht nicht weiter, die Schrift ist immer dieselbe und auf allen Gebieten findet nichts als Stagnation. Das war Hegels Bild von China. Auch das können Sie auf meiner Homepage ziemlich genau und viel detaillierter nachlesen, wenn Sie wollen, weil es ein Lieblingsthema von mir ist. Aber Hegel hat einen Begriff von Philosophie entwickelt, wonach eben Philosophie erst in Griechenland, nur in Griechenland und dann im neuzeitlichen Europa. In der Zwischenzeit, im sogenannten Mittelalter, damals schon länger so genannten Mittelalter, hat ja eigentlich auch nicht stattgefunden. Denn das waren ja auch geknechtete, von der Religion geknechtete Massen in Europa. so wie Kirchner sagt. Die mittelalterliche Philosophie wird auch von Hegel als eine so gut wie nicht existierende dargestellt oder nicht dargestellt, weil das nur eine Mönchsphilosophie sei.
Das heißt, Hegel sah auch die Griechen als Arier an.
Da bringe ich jetzt wahrscheinlich, habe ich Ihnen jetzt was durcheinander gebracht. Hegel spricht nicht von Ariern. Zu Hegels Zeit ist das Wort Arier zwar vorhanden im Deutschen, aber nur in der Sprachwissenschaft. Also ich habe jetzt den Ausdruck Arier aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts und da bezeichnet es eine Rasse oder eine Kulturrasse, rassische Kultur, wenn man so will. Zu Hegels Zeit war der Begriff Arisch und Arier lediglich ein sprachwissenschaftlicher und hat eine Sprachenverwandtschaft bezeichnet. Also Hegel spricht nicht von Ariern, nein, sondern von germanisch-christlichen Völkern und so, Griechen, germanisch-christliche Völker. Ja. Ja. Noch Fragen jetzt dazu? Ich versuche ein bisschen früher fertig zu werden heute, dann können wir, aber das verspreche ich oft und halte es selten. Ich würde zum zweiten Punkt kommen und das ist auch in dem Text, in dem Lesetext für die heutige Vorlesung der zweite Punkt und ein relativ ausführlicher, von dem ich nur eine einzige Sache jetzt vortragen und ein bisschen kommentieren möchte. Dort habe ich das überschrieben mit Thesen zur Philosophie, Historie als Wissenschaft. Das ist ja eine Vorlesung oder Lehrveranstaltung zur Geschichte der Philosophie. Also es ist eine philosophie-historische Lehrveranstaltung und man muss sich fragen, wie ist eigentlich Philosophie Historie, Geschichtsschreibung der Philosophie oder Geschichtsbeschreibung der Philosophie möglich und was ist ihr Gegenstand und was ist ihr Interesse? Die erste Frage allerdings, und die übernehme ich aus Hegel, aus Hegels Darstellung, die erste, der hat sie so formuliert damals, die erste Frage, die einem kommt bei diesem Gegenstand der Geschichte der Philosophie ist, handelt es sich überhaupt um etwas Vergangenes? Handelt es sich beim Gegenstand, wenn wir etwas sagen, wir befassen uns mit der Philosophie der Antike, tatsächlich um etwas Vergangenes? In welcher Hinsicht ist da überhaupt etwas vergangen? Ich habe das dort thesenartig immer dargestellt und diese erste These wäre, alle Gegenstände der Philosophie-Geschichtsschreibung sind vergangene Sachverhalte. Sie sind wirklich vergangene Sachverhalte. Aber in einer gewissen Weise sind sie es auch wieder nicht. Und das muss man sich ein bisschen überlegen. Hegel hat diese Ausgangsfrage gestellt und hat dann gesagt, na, was daran vergangen ist, nämlich dass die Menschen früher gedacht haben, dies und jenes, dass sie diese und jene Begriffe entwickelt, Wörter gebraucht, Thesen vorgestellt und Werke geschrieben haben. Das alles ist zwar Vergangenheit, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. Es ist nicht eigentlich der Gegenstand der Philosophiegeschichte nach Hegels Auffassung, sondern etwas anderes ist der Gegenstand, etwas, was nicht vergangen ist, aber schon in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und was könnte das sein? Hegel steht da in der Tradition der Aufklärung. Und die Aufklärung, also Hegel ist ein Denker, der die Aufklärung und auch die Romantik sozusagen synthetisiert und weiterführt. Aber die Tradition der Aufklärung bestand grundsätzlich in einem Abschied von der Vergangenheit, sofern diese Vergangenheit irrtumsbehaftet ist. Ich habe im Text, und jetzt will ich Ihnen dieses Beispiel auch hier erzählen, ein Beispiel von einem französischen Aufklärer des 18. Jahrhunderts namens Montesquieu. Montesquieu, ein einflussreicher Autor der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, erzählt immer wieder und in verschiedenen Zusammenhängen eine Geschichte, wahrscheinlich weil sie ihm so gut gefällt. Und das ist sozusagen die Geschichte vom Wachstum der Wahrheit durch das Ausscheiden des Irrtums. Also die vergangene Geschichte des Denkens ist auch eine Geschichte von Irrtümern, selbstverständlich. Aber es ist ein Wachstum der Wahrheit da, in dem Irrtümer immer wieder ausgeschieden werden. Und das vergleicht er mit einer Geschichte aus dem Altertum, und die möchte ich Ihnen eben erzählen, weil auch Montesquieu diese Geschichte so geliebt hat. Die Geschichte aus dem griechischen Altertum geht so. Es war eine wunderschöne Frau in Athen namens Phryne. Die schreibe ich jetzt nicht auf, das ist tatsächlich vielleicht auch keine historische Gestalt. Jedenfalls hat diese schöne Phryne einmal zu einem Gastmahl eingeladen, weil über sie allerhand Gerüchte im Umlauf waren, dass sie nämlich ihrer Schönheit mit allerhand künstlichen Mitteln nachhilft und so weiter. Hat sie zu einem Gastmahl eingeladen, und bei Gastmählern war es üblich, dass man auch ein Spiel spielt, das eben der Gastgeber oder die Gastgeberin vorschlägt. Und Phryne hat ein Spiel vorgeschlagen, das nämlich alle am Tisch der Reihe nach, also dass sie etwas befiehlt, was alle Anwesenden ausführen müssen. Und sie befiehlt, dass Wasser gebracht werde und dass alle anwesenden Frauen sich das Gesicht waschen müssen mit diesem Wasser. Und das ist geschehen. Und dann waren alle geschminkt, bis auf Phryne. Also Phryne war die Einzige, die nicht vorher geschminkt war, und daher ist sie als die einzig Schöne übrig geblieben. Montesquieu erzählt diese Geschichte als eine Geschichte von Irrtum und Wahrheit. Nämlich, es gibt scheinbare Wahrheiten, das sind die geschminkten Schönheiten sozusagen. Es gibt scheinbare Wahrheiten, und die vertragen das Wasser der Kritik nicht. Das Wasser der Kritik macht aber überhaupt nichts für Phryne. Phryne ist davon vollkommen unbeeindruckt, da ändert sich nichts. Das heißt, wenn eine Wahrheit gefunden wurde, dann ist die Kritik an allen, an dieser Wahrheit, der tut das nichts. Die übersteht das. Also es ist, die Aufklärung besteht zu einem guten Teil an Kritik von Meinungen. Und dann bleiben die übrig oder wenigstens länger bestehen. Es ist so etwas wie ein Fallibilismus darin, die da eben ungeschminkt waren oder die da verdienen, übrig zu bleiben. Wenn man das Bild auf die Philosophie überträgt, dann wäre zu fragen, was die Gesichtswäsche der Kritik im Lauf der Jahrtausende oder Jahrhunderte überstanden hat und was nicht. Und das Interessantere ist zu fragen, was sie nicht überstanden hat und warum. Auffassungen aus früherer Zeit, etwa aus dem Altertum, nicht mehr vertreten werden oder nicht mehr als gültig angesehen werden. Da gäbe es, und die Aufklärer einschließlich Montesquieu meinen, das sei auch der Fall, da gäbe es einen eindeutigen Weg. Etwas, was widerlegt wurde, kann nicht wahr sein. Etwas, was widerlegt wurde, beim Gastmahl durch das Wasser, die war vorher nicht schön, war nur geschminkt, etc. Etwas, was widerlegt wurde, kann nicht wahr sein. Aber das hat seine Schwierigkeit, das Kriterium der Widerlegung, denn Widerlegung ist ja in der Geschichte des philosophischen Denkens fast nie eindeutig. Und wenn eine Widerlegung eines Satzes, einer These, einer Auffassung stattgefunden hat, dann heißt das nicht, dass diese These nicht später wieder aufgegriffen wird oder neuerlich vorgebracht wird und modifiziert wird. Also die Eindeutigkeit der Widerlegung, da haben sich die Aufklärer wohl getäuscht, ist nicht der Normalfall in der Geschichte der Philosophie und auch anderer Wissenschaften nicht immer. Sondern was ist der Normalfall? Der Normalfall ist, dass die Theorien, die Thesen, die Inhalte und ihre Implikationen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden, dass sie einer anderen Sprache, einer anderen Fragestellung weichen müssen, dass also alte Antworten deshalb nicht mehr geglaubt und nicht mehr tradiert werden, weil neue Fragen gestellt werden. Das ist der Normalfall und nicht, weil sie widerlegt, eindeutig widerlegt worden wären. Dann sind sie vergangen. Dann sind sie vergangen, wenn sie nur mehr in archivierter Form weiter bestehen oder zum Zweck von Kommentaren etc. Also insofern haben wir schon mit Vergangenheit zu tun, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens in der Hinsicht ist die, das auch, worüber ich hier rede, etwas Vergangenes. Insofern die Autoren, die Texte, die Sprache, die Lebensbedingungen, die Situation, die Argumentationen in der Vergangenheit liegt, das ist die erste Bedeutung, aber da könnte man noch sagen, das hat keinen, und so hat Hegel gesagt, das hat keinen wesentlichen, ist nicht von wesentlichem Belang, denn diese Vergangenheit, die rein zeitliche Vergangenheit, interessiert uns nicht, sondern uns interessiert eigentlich, ob die Inhalte vergangen sind. Und damit haben wir es eben in zweiter Hinsicht auch zu tun. Die Inhalte sind dann vergangen, wenn sie aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt, verschwunden oder überholt erscheinen. Und da muss man sich dann noch einmal die Frage stellen, und warum befassen wir uns dann mit der Antike, schon mit der griechischen, aber auch vielleicht mit der chinesischen oder der indischen und so weiter. Ja, jetzt habe ich wieder vor mich hingeredet, aber es war nichts von Bedeutung. Weil Sie gesagt haben, das war nicht verständlich.
Pardon?
Ja. Ich gebe Ihnen übrigens an dieser Stelle auch auf der Homepage immer Literaturempfehlungen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache sie nicht in einer Liste am Schluss, wie ich das früher getan habe, sondern zu jeder Vorlesung. Und ich habe das für die vergangene Woche bereits inzwischen getan. Da habe ich zwei Literaturempfehlungen gegeben. Eine hatte ich Ihnen erwähnt letztes Mal, das war Mall und Hülsmann, dieses Buch aus 1989 über die drei Geburtsorte der Philosophie, wenn Sie sich erinnern. Also da habe ich jetzt das Zitat dort hineingeschrieben auf der Homepage. Und ich habe noch ein zweites dorthin geschrieben, und das hatte ich Ihnen letztes Mal nicht erwähnt, obwohl das im selben Jahr erschienen ist oder ein Jahr vorher. Ich finde jetzt das Programm nicht so, wie es derzeit auf der Homepage ist, aber es handelt sich um ein Buch, etwa gleichzeitig mit dem von Ram Mall und Heinz Hülsmann, 1989, 88, 89, das waren die ersten Bücher in deutscher Sprache, die die Geschichte der alten Philosophie dargestellt haben, nach mehreren Ursprüngen. Also das eine war das von Mahl und Hülsmann, und das zweite war in der DDR erschienen, in der späten DDR natürlich, von Ralf Moritz und anderen herausgegeben und hatte den Titel Wie und warum entstand Philosophie in verschiedenen Regionen der Erde? Und das war wesentlich differenzierter als das mit den drei Geburtsorten. Denn dort in diesem marxistischen Versuch einer Darstellung, da waren angeführt sogar die Azteken als mögliche Philosophen, späte Azteken. Aber natürlich Japaner, afrikanische Philosophie wurde diskutiert, arabische etc. Ich weise jetzt nur darauf hin, und weil das ein interessanter Ansatz ist, habe ich es Ihnen dort als Literatur angegeben. An der Stelle des Referats, wo ich jetzt bin, werde ich ebenfalls so einen Literaturhinweis geben und sage gleich dazu, wie der gemeint ist. Und zwar es heißt das Buch, es ist von Lucien Braun, einem elsässischen, also französischen Autor, und heißt Geschichte der Philosophiegeschichte. Geschichte der Philosophiegeschichte. Es ist 1990 die deutsche Übersetzung erschienen, und die habe ich Ihnen angegeben. Das französische Original stammt schon aus 1973, eine strukturalistische Untersuchung darüber, wie man in Europa auf die Geschichte der Philosophie geschaut hat. Das war eigentlich die erste Studie zu diesem Thema über die Strukturen des europäischen Blicks auf die Geschichte der Philosophie. Ich finde das Buch dermaßen gut, dass ich es übersetzt habe. Also das, was Sie da lesen auf Deutsch, ist von mir übersetzt. Und es ist etwas gekürzt in der deutschen Ausgabe, die französische ist differenzierter noch, aber es ist unglaublich aufschlussreich, wenn man gezeigt bekommt, wie der Blick auf die Vergangenheit sich immer wieder geändert hat. Und aus diesem Buch von Lucien Braun entnehme ich jetzt einen Ausdruck. Er spricht von Interferenzen, von Überlagerungen, über Überschwingungen sozusagen, von Interferenzen, die ununterbrochen vorkommen, wenn man sich mit der Geschichte des Denkens auf irgendeinem Gebiet, aber auch auf dem Gebiet der Philosophie befasst. Man geht nicht direkt zu den Texten, etwa der Antike, und ich werde das auch nicht tun ab der nächsten Stunde, habe ich ja dann da vorzustellen. Man geht nicht direkt zu den Texten, sondern man geht zum Beispiel über Übersetzungen. Also ich werde Ihnen beispielsweise nichts über die Struktur der chinesischen Schrift oder der chinesischen Sprache erzählen können, was ich nicht aus Übersetzungen weiß, weil ich nicht Chinesisch lesen kann. Ganz einfach. Und auch Sanskrit kann ich nicht und rede trotzdem und werde trotzdem reden über Upanishaden und über chinesische Philosophie. Zwischen mir und Konfuzius, aber auch zwischen Ihnen und Hegel oder mir und Hegel und bereits zwischen mir und Wittgenstein liegen einige oder viele Kommentare, Interpretationen, Darstellungen, Auseinandersetzungen etc. Und einen Teil dieser Auseinandersetzungen habe ich wahrgenommen, immer nur einen Teil. Manchmal einen etwas größeren, meistens einen viel zu kleinen. Und das nennt Braun die Interferenzen. Also immer wenn wir, er heißt einfach Braun, also wie die deutsche Farbe Braun, Lucien. Aber Sie finden ohne dies die Literaturangabe dann auf der Homepage. Es sind immer Interferenzen, Überlagerungen. Das habe ich auch letzte Stunde schon angesprochen mit dieser Metapher, die nicht von Braun ist, mit dieser Metapher des Totengräbers. Wo wir anfangen zu graben nach den Altertümern, da haben schon andere gegraben und auch wieder zugeschüttet und gesagt, jetzt habe ich den Grabstein für Aristoteles gesetzt, das ist Aristoteles, ich habe ihn interpretiert. So zum Beispiel hat ein arabischer Kommentator des 11. Jahrhunderts sich verstanden. Er hat Aristoteles jetzt endgültig interpretiert. Averroes nennen ihn die Europäer, Ibn Rushd heißt er mit Namen. Er hat Aristoteles jetzt endgültig interpretiert. Und viele haben ihm das auch geglaubt und Generationen haben ihn als den Kommentator verehrt und geschätzt. Aber das heißt nicht, dass nicht spätere Generationen, zum Beispiel Franz Brentano im 19. Jahrhundert, einen anderen Aristoteles wieder uns vorstellen und wieder einen Grabstein setzen und sagen, das ist er jetzt, das ist Aristoteles, das ist der wahre Aristoteles, und sie werden immer wieder auf den wahren Platon, wahren vielleicht nicht mit diesen Wörtern, aber in der Intention nach. Jeder versucht es wieder, mit mehr oder weniger Plausibilität, aber immer in seiner eigenen oder ihrer eigenen Zeit. Das nennt Braun Interferenzen, und es ist interessant, wenn man das mit dem Friedhofs- oder Totengräberbild versucht zu verstehen, dass wir immer die letzten Schichten zuerst ausgraben und erst dann zu den früheren kommen, die schon mehrfach übergraben worden sind, und nie zu einem Original. Also zwischen uns, zwischen mir und dem, was ich darstelle, aber Ihnen wird es nicht anders gehen, liegen bereits Interpretationsleistungen, die sich auch sprachlich niederschlagen und so weiter. Warum tun wir das überhaupt? Warum ist das von Interesse? Für mich gibt es nur einen wirklich überzeugenden Grund, sich mit der Geschichte der Philosophie überhaupt und mit der des Altertums insbesondere zu befassen. Und das ist der Grund, dass da Denkkategorien entstanden sind, zuerst entstanden sind oder zuerst nachweisbar sind, in Texten nachweisbar, Denkkategorien auf vielen Gebieten für viele Bereiche des Lebens, zur Beschreibung der Natur, zur Beschreibung des Menschen, zur Beschreibung der Gesellschaft, der Künste etc., Denkkategorien und Begriffe entstanden sind, und die sind mehrfach entstanden, die sind auf Chinesisch entstanden und Griechisch entstanden, sagen wir mal, nur diese zwei herausgreifend. Und das Beachtliche ist, dass zum Beispiel diese zwei damals entstandenen Grundrichtungen des Denkens immer noch weiterwirken, dass sie immer noch bestimmend sind, dass wir tatsächlich noch von griechischer Philosophie Grundbegriffe, Grundfragen haben. Bis heute, und nicht absehbar ist, dass das aufhört, diese Kontinuität. Und dass das Gleiche zutrifft für diese chinesischen Grundbegriffe. Auch solche Ausdrücke wie nicht nur der Ausdruck Logos oder Nomos oder Nous aus dem Griechischen, sondern auch Ausdrücke wie Li oder das bekannteste Dao im Chinesischen sind orientierende Ausdrücke in der heutigen Menschheit, für große Regionen der heutigen Menschheit. Das heißt, wenn man sich mit dem Denken der heutigen Menschheit vertraut machen oder das verstehen will, muss man eigentlich, glaube ich, doch auf diese Wurzeln zurückgehen. Auf diese mehrfachen Wurzeln, schauen auch, ob sie vielleicht eine Übereinstimmung finden, aber zunächst einmal diese Wurzeln sind nicht abgestorben. Das ist für mich der einzige Grund, warum Geschichte der Philosophie für Philosophie selbst von Bedeutung ist. Das war mein zweiter Punkt. Also wir befassen uns mit der Vergangenheit, die immer noch nicht vergeht. Wir befassen uns mit dieser Vergangenheit auf eine perspektivische Weise, und zwar weil in dieser Vergangenheit Grundkategorien des Denkens entstanden sind, in denen heutige Menschen different ihre Welt beschreiben und erklären. Haben Sie dazu Fragen? Nein? Oder sind Sie schon erschöpft irgendwie? Soll ich Pause machen? Nein? Also wie gesagt, noch einmal, ich habe mich wirklich um einen größeren Hörsaal bemüht, vielleicht sind wir nächstes Mal schon woanders. Ich komme zum dritten Punkt. Und den dritten Punkt beschreibe ich mit einem Terminus und mit einem Namen. Der Terminus heißt Achsenzeit. Thank you. vor genau 60 Jahren, 1949, ist ein Buch erschienen von Karl Jaspers. Ich bringe das nicht weiter hinauf, aber vielleicht auch niemand von Ihnen wird dazu. Ein Buch erschienen von Karl Jaspers mit dem Titel Ursprung und Ziel der Geschichte. Ich habe es auf der Homepage bereits eingetragen und auch einige Texte zu dieser These, wobei es mir egal ist, welchen Sie anschauen, Sie müssen auch gar nicht, das sind das nur Empfehlungen. Also Ursprung und Ziel der Geschichte 1949 von Karl Jaspers. Und dieses nicht sehr umfangreiche Buch der Nachkriegszeit enthält eine Theorie der Weltgeschichte, wie die menschliche Geschichte im Großen und Ganzen verlaufen ist und wie sie vielleicht weitergehen wird. Also es geht auch in die Zukunft, nicht nur in die Vergangenheit. Und daraus entnehme ich die These, die Jaspers am wichtigsten ist eigentlich in seiner Geschichtsauffassung. Das ist die These, dass es einmal eine Achse der Weltgeschichte gegeben habe, in einer Zeit, die er die Achsenzeit nennt. Und diese Achsenzeit möchte ich Ihnen nach seinen Ausführungen vorstellen. Eine Achse der Weltgeschichte, schreibt Jaspers, falls es sie gibt, wäre als ein Tatbestand zu finden, und zwar empirisch, der als solcher für alle Menschen, auch die Christen, gültig sein kann. Warum sagt er da auch die Christen? Weil er nämlich nicht Christi Geburt damit einsetzt. Diese Achse wäre dort, wo geboren wurde, was seitdem der Mensch sein kann. Wo die überwältigendste Fruchtbarkeit in der Gestaltung des Menschseins geschehen ist, in einer Weise, die für das Abendland und Asien und alle Menschen ohne den Maßstab eines bestimmten Glaubensinhalts aufgrund empirischer Einsicht überzeugend sein könnte, derart, und jetzt kommt, dass für alle Völker ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses erwachsen würde. Wir haben letzte Stunde mal kurz über den Ausdruck Antike uns unterhalten. Ich weiß nicht, ob der Kollege da ist. Ja, also Sie rede ich jetzt besonders an, aber vielleicht erinnern sich die anderen auch. Wir waren uns nicht ganz schlüssig, ob man zum Beispiel chinesische Antike sagen soll oder chinesische Philosophie zur Zeit der Antike, nämlich Antike als etwas Europäisches. Jaspers meint hier, oder sagt hier, er sucht etwas, was für alle Menschen ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses sein könnte. Das wäre dann nicht europäische Antike, Mittelalter, Neuzeit, natürlich. Sondern, ich fahre fort zu lesen, diese Achse der Weltgeschichte scheint nun rund um 500 vor Christus zu liegen, indem zwischen 800 und 200 stattfindenden geistigen Prozess. Dort liegt der tiefste Einschnitt der Geschichte. Das ist seine These. Zwischen 800 und 200, also sind nicht sehr viele Generationen, 600 Jahre. Dort liegt der tiefste Einschnitt der Geschichte. Es entstand der Mensch, mit dem wir bis heute leben. Also zwei Thesen sind das. Vorher, vor dieser Achsenzeit, war eine andere Art von Menschsein, Jaspers nennt das die alten Hochkulturen, anzusetzen. Und da ist aber etwas geschehen in diesen Generationen zwischen 800 und 200, was bis heute so weiter wirkt, der Mensch, mit dem wir bis heute leben, sagt Jaspers, entstand in diesen Generationen. Also ich muss Ihnen, ich lese nicht sehr ausführlich hier, ich lese einfach weiter. In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Lao Tse. Entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie, ich erspare Ihnen jetzt die Namen. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus, wie in China entwickelt. Also das ist natürlich ein sehr knapper Satz. Ich brauche dazu dann mindestens 3 Vorlesungen, um das Ihnen zu erzählen. Gesagt hat er jetzt in dem Satz, dass alle philosophischen Möglichkeiten vom Idealismus bis zum Nihilismus, vom Materialismus, besonders bei Indien, irritiert einen das zunächst einmal, wenn man es liest vielleicht. Also in Indien und in China wurde auch der Nihilismus, der Skeptizismus, der Materialismus entwickelt, alles in dieser Zeit, der Idealismus und so weiter. Das hat er jetzt gesagt. Im Iran lehrte Zarathustra das Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf, von Elias über Jesajas und Jeremias etc. Griechenland sah Homer, die Philosophen, Parmenides, Heraklit, Plato und die Tragiker. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und dem Abendland, ohne dass sie gegenseitig voneinander wussten. Das ist die kurze Schilderung von Jaspers. Worin besteht der Unterschied zu vorher? Was ist da neu? Nach Jaspers Sicht wurden die bis dahin unbewusst geltenden Anschauungen, Sitten und Zustände der Prüfung unterworfen, in Frage gestellt, aufgelöst. Das mythische Zeitalter war in seiner Selbstverständlichkeit zu Ende. Also vorher ist das mythische Zeitalter, und diese Achsenzeit besteht in einer Kritik am Mythos. Sie kennen das, vom Mythos zum Logos. Das ist die zweite These. Seiner Kritik, einer Abwendung vom Mythos. Das ist für Jaspers das Kennzeichnende an dieser Achsenzeit. Ich gebe Ihnen da noch ein paar Beispiele dafür. Kampf. Es begann der Kampf gegen den Mythos von Seiten der Rationalität, der Logos gegen den Mythos und so weiter. Die dritte These zur Achsenzeit. Also sie ist erstens fortwirkend bis heute, zweitens grundsätzlich unmythisch und drittens entspricht in der Achsenzeit, in dieser Zeit zwischen 800 und 200, gibt es Bedingungen, Jaspers nennt sie soziologische Bedingungen, ein soziologischer Zustand, wörtlich, der in allen drei Gebieten Analogien zeigt. Ich muss zum zweiten Punkt noch etwas dazu sagen, die er da namentlich genannt hat, Buddha, Jesaja, die Propheten, Zarathustra, die griechischen Philosophen, die sind alle auch Mythenkritiker und die sind auch achsenzeitliche Philosophen. Also die Propheten aus Palästina rechnet er ebenso dazu wie die chinesischen Philosophen. Das habe ich vorher nicht erwähnt. Also drittens, es gibt einen soziologischen Zustand, sagt Jaspers, der in allen drei Gebieten Analogien zeigt. Und was ist dieser soziologische Zustand? Es gab eine Fülle kleiner Staaten. Ja, man sagt gewöhnlich, und ich werde es Ihnen auch sagen, wenn ich das Thema habe, man sagt, die Entstehung der chinesischen Philosophie fällt in die Zeit der streitenden Reiche, so nennt man das in China. In die Zeit der konkurrierenden Weltanschauungen in China, heutigen China, wo es keine politische Großorganisation gibt, sondern auch tatsächlich kämpfende Staaten. Und so ist es in Indien. Auch da sind es kleine Stadtstaaten, Buddha stammt aus einem solchen, in denen dieses neue Denken sich entwickelt. Und es ist auch im Mittelmeerraum so, es ist nicht das Großreich der Römer, oder das alexandrinische Großreich, sondern dieses Gebilde von konkurrierenden kleinen Organisationen, staatlichen Organisationen. Eine Fülle kleiner Staaten und Städte, ein Kampf aller gegen alle, bei dem doch zunächst ein erstaunliches Gedeihen, eine Entfaltung von Kraft und Reichtum möglich war. Es ist eine soziologische, immer noch Jaspers, es ist eine soziologische Analogie zwischen dem Scheitern des Konfuzius am Hofe des Staates Wei und dem des Platon in Syrakus. Und dieses Zeitalter ist ein geht zu Ende. 200 ist hier angesetzt als Epochengrenze bei Jaspers. Es beginnt mit den Upanishaden etwa in Indien, die sind um 800 die ersten anzusetzen, und bei Hesiod und Homer vielleicht schon, aber dann die Philosophen Griechenlands. Also es beginnt im 8. Jahrhundert. Es ist aber im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert zu Ende, diese Achsenzeit. Warum ist sie zu Ende? In allen drei Gebieten, in China, wie in Indien, wie in Griechenland, ist das 3. und 2. vorchristliche Jahrhundert dann das Jahrhundert des Großreiches, der Großorganisation. In China ist es das Han-Reich, die Han-Dynastie, die, also Details jetzt keine, aber um 220 vor wird China etwa so in der heutigen Ausdehnung sozusagen feudalistisch geeint, von einem Zentralstaat kann man seither sprechen. Das gleiche findet mit Alexander und dann mit dem Römischen Reich im Mittelmeerraum statt, und dasselbe findet statt mit dem Maurierreich in Indien. Die stellen sozusagen eine neue Superstruktur her, und da hat auch das philosophische Denken sich dann anders entwickelt. So weit in Kürze, was Jaspers dazu sagt. Und jetzt noch aus einem weiteren Ausblick von ihm aus Ursprung und Ziel der Geschichte möchte ich auch zitieren, weil er da von der Möglichkeit spricht, dass es vielleicht eine zukünftige, andere, neue, zweite Achsenzeit geben könnte oder wir vielleicht schon in dieser sind. Also Jaspers. Viermal scheint der Mensch gleichsam von einer neuen Grundlage auszugehen. Zuerst von der Vorgeschichte, von dem uns kaum zugänglichen prometheischen Zeitalter, also Entstehung der Sprache, der Werkzeuge, des Feuergebrauchs, durch das er erst Mensch geworden ist. Zweitens von der Gründung der alten Hochkulturen, am Indus, am Nil etc., am gelben Fluss. Gründung der alten Hochkulturen. Drittens von der Achsenzeit, durch die er geistig eigentlicher Mensch in voller Aufgeschlossenheit wurde. Und viertens vom wissenschaftlich-technischen Zeitalter, dessen Umschmelzung wir an uns erfahren. Und da fragt er sich, ob es denn denkbar wäre, dass wir vielleicht in eine neue, uns noch ferne und unsichtbare zweite Achsenzeit der eigentlichen Menschwerdung übergehen könnten. Das ist ein Vorschlag für eine Weltgeschichte, aber auch für eine Philosophiegeschichte, wo ein Anfang mindestens in Eurasien, es ist nicht von Afrika die Rede, es ist nicht von Amerika die Rede, aber es ist von den fortgesetzten Hochkulturen Eurasiens die Rede, und zwar von allen bei Jaspers, wo ein Anfang sozusagen, der mehrfach ist in dieser Achsenzeit, aber doch ein Anfang ist, in mehreren Ursprüngen konzipiert wird. Und diese These von der Achsenzeit wurde ja seither in verschiedenen Disziplinen, auch der Ur- und Frühgeschichte und so weiter, der Archäologie, mehrfach diskutiert, und Einzelheiten sind durchaus kritisiert worden oder auch nachhaltig kritisiert, aber insgesamt hat sie sich bewährt. Ich lege sie auch meiner Vorlesung zugrunde. Haben Sie dazu jetzt Fragen?
Könnte die Globalisierung sozusagen eine zweite Achsenzeit darstellen?
Also von Globalisierung. Globalisierung ist als Ausdruck zwar schon älter, aber so wie wir es heute verwenden, noch nicht gar so alt. Spricht ja Jaspers auch. Ich weiß nicht, wer wie er es nennt. Weltgesellschaft, glaube ich. Also er, wie gesagt, ist das Buch 1949 erschienen. Jaspers hat ja öfter, Jaspers ist ein Existenzphilosoph und Psychologe, aber er hat öfter auch zu aktuellen Fragen Stellung genommen. Zum Beispiel zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik oder zur Atombombenbedrohung und so weiter. Und dieses Phänomen, das spricht er auch in Ursprung und Ziel der Geschichte an und sagt, derzeit scheint die Welt bis auf Weiteres in zwei Blöcke sich zu trennen. Das ist, wie gesagt, 1949 erschienen, 1948 geschrieben. Also da gab es weder die DDR noch und auch noch nicht die Bundesrepublik und die beiden Blöcke waren noch nicht so geschieden. Aber er sagt, das wird bleiben für mindestens 50 Jahre, meint er. Da hat er sich verschätzt, das waren nur 40, aber für eine längere Zeit und bestimmend sein. Und dann aber, wenn diese Blöcke durch den Sieg des einen oder des anderen sozusagen verschwinden in ihrem Kontrast, dann wird es eine Weltgeschichte geben. Ja, ja, es ist die Globalisierung. Ich glaube schon. Die findet er nicht, aber er erwähnt sie auch nicht. Er erwähnt sie nicht. Also vergessen würde ich gar nicht sagen. Das ist schon sehr freundlich ausgedrückt. Ignoriert. Es ist die Regel, Afrikaner und Amerikaner, ich meine präkolumbianische Amerikaner, nicht zu erwähnen in einer Geschichte der Philosophie. Das ist die Regel. In Europa seit dem 16. Jahrhundert, seit es diese Disziplin in ihrer prominenten Gestalt überhaupt gibt, die Philosophiegeschichte, das ist die Regel. Es ist die absolute Ausnahme, wenn ein Historiker der Philosophie, sagen wir im 18. oder 19. Jahrhundert, die Frage stellt, gibt es Philosophie in Amerika oder in Afrika? Ja, das ist absolut die Ausnahme. Ich kenne eigentlich nur einen, das war Jakob Brucker, der allerdings hat das Standardwerk des 18. Jahrhunderts, 6 Bände, Sie können es sich einmal anschauen, ist im Lesesaal der UB, 6 Bände, Philosophia Critica, heißt das, 1844, der hat die Frage gestellt, ob nämlich alle Menschen so etwas wie Philosophie entwickelt haben oder nicht. Und da fragt er auch nach den Nachrichten aus Afrika und auch aus Amerika, hauptsächlich von Indianern Nordamerikas. Also bei Huronen wurde das vermutet, so etwas. Ja? Aber er sagt dann, nein, nicht wirklich. Das bei den Huronen, das sind nur so Interpretationen der Jesuiten, der Missionare. Das ist nicht zuverlässig, Brucker ist Protestant, und das aus Afrika, da weiß man viel zu wenig, da kann man nichts Wirkliches beschreiben. Aber es ist die Regel, diese Frage überhaupt nicht zu stellen. Und Jaspers, ich meine, das ist ja auch einer der Kritikpunkte an der ganzen Achsenzeitthese, dass da nur schon über den ganzen eurasischen Kontinent, Großkontinent, aber nur in diesem wird so etwas gefragt. Mein Eindruck ist der, dass man das, wonach Jaspers hier gefragt hat, nicht alles auf diese Zeit einschränken darf. Also zwischen 800 und 200 glaube ich auch, das tatsächlich auf Eurasien beschränkt ist. Aber es ist durchaus von Interesse, solche Weltbildreflexionen, die dann grundlegend werden, zu anderen Zeiten, in anderen Regionen, gleicherweise zu befragen. Und dann ist die Frage nach der Philosophie in Afrika, und zwar nach der afrikanischen Philosophie in Afrika, nicht überflüssig. Und dann ist auch die Frage nach einer arabischen Philosophie oder einer japanischen nicht überflüssig und auch nicht nebensächlich. Danke für Ihre Frage.
Ich habe eine Frage. Und zwar, nachdem die Achsenzeit beendet war, wenn diese Großreiche oder Dynastien entstanden sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat, 49, was war denn dann dazwischen? Ist denn nicht so was entstanden?
Da komme ich jetzt zu einem anderen Autor, der diese Lücke füllen will. Ja, da komme ich jetzt zu einem anderen Autor. Danke, ja, aber wirklich. Na, dazwischen ist schon was, aber das ist eigentlich Fortwirkung der Achsenzeit bei Jaspers.
Naja, Psychiater waren so, kann das eigentlich sein, dass, also hat der von Carl Jung die Schriften studiert, weil der eigentlich so die wissenschaftliche Grundlage für diese These
gibt. Ich glaube, dass Jung die Schriften von Adler, von Jaspers auch, die haben sich schon gekannt, sie waren ja Zeitgenossen.
Eben, also. Ja. Also hat er sich bezogen ausdrücklich oder so? Weil ich meine,
in dem Buch kann ich mich nicht erinnern, aber müsste ich nachlesen. Ich glaube nicht. Sie meinen wegen der Archetypen?
Ja, weil eigentlich
die Archetypen sind
zu einlädt, ja, diese aufzustellen.
Obwohl Jaspers gibt eine Liste von Antworten auf die Frage, warum hat die Achsenzeit stattgefunden in seinem Buch, und da erwähnt er das nicht. Und diese Liste von Antworten auf die Frage ist offen. Er sagt, keine Antwort, die er kennt, ist ihm ganz überzeugend. Also
eine andere, ich weiß nicht, wie die Entwicklung, die Kritik der Achsenzeit jetzt in neuerer Zeit entwickelt hat, aber Ägypten wird eigentlich immer ziemlich ignoriert, will ich mal sagen, weil Ägypten und
das
Asien, der Austausch, da ist ja mehr stattgefunden.
Ja, aber das immer wieder für Ägypten sagt Jaspers explizit, da referiere ich jetzt nur Jaspers, das ist nicht Jan Assmann oder sonst jemand aus der neueren Literatur, aber was Ägypten betrifft, sagt Aspas, das gehört eindeutig noch zur Stufe der Hochkulturen, der mythischen Hochkulturen. Da sind da findet dieses Individuum werden, was das Entscheidende ist.
Aber dass es gleichzeitig in ganz Eurasien passiert ist eben, durch die Kulturbefruchtung. Dass
Ägypten, Babylon, das alte China, also das ist nicht, da findet das Individuum, fehlt da noch, die Autonomie des Individuums. Da wird noch der Mythos weitergetragen. Also wäre zum Beispiel, sowas wäre auch ein Thema für so eine kleinere Arbeit. Ja, zum Beispiel. Noch Fragen dazu? Also wie gesagt, jetzt komme ich noch, aber ganz kurz, das werde ich nächstes Mal doch, da werde ich dann die Wiederholung ansetzen vielleicht, weil ich das jetzt recht kurz mache, um Ihnen noch zwei Texte, kleine Texte vorlesen zu können. Also was ist dazwischen, zwischen der Achsenzeit und heute? Ich verweise da auf einen Text, auch auf der Homepage, von einem Projekt. Es ist ein Hauptautor, der heißt John Plott, oder hieß, er ist schon gestorben, und eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die haben Ende der 70er bis Ende der 80er Jahre ein fünfbändiges Werk herausgebracht, und das hat den bescheidenen Titel Global History of Philosophy. Ich glaube, es steht noch ein I davor, I Global History, aber darauf kommt es auch nicht mehr an. Es ist wirklich der Versuch, auf Jaspers, auf dieser Achsenzeit-Idee aufbauend, eine globale Geschichte der Philosophie zu schreiben, und auch in dieser globalen Geschichte der Philosophie fehlen auffallend Afrikaner und Amerikaner. Es ist auch in dieser Hinsicht Jaspers sozusagen gefolgt. Aber nun, und daraus habe ich Ihnen einen Text verlinkt, was die nun vorschlagen, wie man die Geschichte der Philosophie, und sie sagen dazu, und das ist die eigentliche Geschichte der Menschheit. Die Geschichte der Philosophie ist die eigentliche Geschichte der Menschheit, nicht die Geschichte der Technik, nicht die Geschichte der Staaten, sondern die des Denkens ist die eigentliche Geschichte. Also es ist kein sehr zurückhaltender Ansatz. Und im zweiten Band dieser Global History of Philosophy haben sie einen Vorschlag gemacht, die vernünftig zu periodisieren, auch vernünftig zu benennen. Und das stelle ich Ihnen kurz vor. Also, Die erste Epoche der Philosophie nennen sie auch Axial Period oder Achsenzeit. Und datieren sie so wie Jaspers ungefähr von den Beginn der Upanishaden bis zum Großreich der Römer. Ja? Die zweite Periode, also die erste Periode heißt Achsenzeit. Ich muss es aufschreiben, diese Periode. Die brauche ich nicht aufschreiben. Die zweite heißt Pan-Hellenistisch. Bakrisch. Pan-Hellenistisch-Baktrisch. Was ist das für eine Bezeichnung? Sagt Ihnen das was? Han schon? Han ist die chinesische Dynastie, die erste große Dynastie, langdauernde Dynastie, die ein Zentralstaat, ein Riesenreich. Hellenistisch ebenso, das ist Rom hauptsächlich, also nach Alexander. Und baktrisch sind die griechisch-indischen Reiche. Das ist auch dieses Maurya-Reich gemeint. Also in allen drei, China, Mittelmeerraum und Indien, die Phase der Großreiche, und die datieren sie zwischen 250, etwa 200 vor, bis 325. Das ist sehr genau, 325. Sie hätten da sogar noch den Tag dazu schreiben können. Was glauben Sie, war 325? Schauen Sie nach, ich sage es jetzt nicht. Also das ist die einzige Jahreszahl, die nicht rund ist in dieser Periodisierung. 325 nach ist gemeint. Die nächste Periode nennen Sie die Patristik. Ja, Augustinus ist es nicht. Aber Augustinus Lebenszeit ist es. Nein, es ist was anderes. Das
Konzil von Nicea ist.
Ja, das ist es. Das Konzil von Nicea. Das Konzil von Nicea, das heißt die Festlegung, und damit beginnt was Neues, nämlich diese religiöse Phase auch der Philosophie, so sagen sie. Dieses Datum zu, das ist so ein Versuch einer eigenen Orientierung, nicht? Ein Vorschlag, wie man sich auch die Klassiker überlegt. Dann folgt die Patristik-Sutra-Periode von 325 bis 800, also bis 800 nach, wo überall, so behaupten die Autoren, Plott und seine Mitautoren, wo überall in Eurasien diese Sutren entstehen, diese Art von Weitergeben des Wissens und der Bildung auf die sogenannte patristische Art. Die Sutren ist ja nun ein Ausdruck, der aus dem Indischen kommt, aber es gibt auch lateinische Sutren und arabische Sutren. Und in dieser Zeit entstehen diese Art von handbuchartigen Wissen. Daran schließt sich an die Zeit der Scholastik von 800, das ist wieder ein europäischer Ausdruck, Scholastik von 800 bis 1350, und die Idee ist, dass das eigentlich überall gleich ist, diese Rhythmen. Auch die großen Klosteruniversitäten Indiens und Chinas sind ganz so organisiert wie die Scholastik, und auch die Diskurse sind ähnlich organisiert in dieser Zeit in Indien, in China und im Mittelmeerraum. Scholastik. Die Arabisch, ob sie nun arabische Sprache oder lateinisch stattfinden, Scholastik. Und daran schließen sie an die Zeit der Begegnungen, 1350 bis 1850. Und dann wieder kommt so etwas, was heutzutage wahrscheinlich Globalisierung genannt hätten, mit der Ausweitung des Kolonialsystems über die ganze Erde, eine Vereinheitlichung, intensivierte Begegnungen, nennen sie das damals. Das ist ein Versuch, aber das führe ich jetzt nicht aus, ich habe noch 2 Minuten und möchte Ihnen noch weil sie sind eh schon ungeduldig, glaube ich. Nur drei kleine Texte. Drei kleine Texte. Ich knüpfe am Beginn der heutigen Vorlesung an, ob das überhaupt stimmt, dass es Philosophie, philosophische Texte gibt aus zumindest Griechenland, Indien und China. Erster Text, und Sie sagen dann sofort, von wem er war. Was Gestalt, Schall und Farbe hat, ist Ding genannt. In einem sind alle Dinge gleich, keins kann das Sein erreichen, das jenseits ihrer aller ist. Sie sind nur, was sie erscheinen. Der Mensch allein vermag formlos und unwandelbar zu werden. Kann einer dies in Vollkommenheit erreichen, wie sollten die Dinge ihn hemmen? Er verharrt in seinem Gesetz und wohnt in der endlosen Verborgenheit. Er umfängt den Anbeginn und das Ende alles Sein. Ich sage gleich, es ist ein Text aus dieser Zeit, aus dieser Achsenzeit, aus welcher Region, denken Sie? Wie? Konfuzius nicht, nein. China ja. Nein. Nein. Der zweite große Taoist, Zhuangzi. Zhuangzi. Aber es ist, stimmen Sie zumindest zu, dass das ein Indiz ist für philosophische Reflexion?
Schon. Hätte aber von Plato auch sein können.
Bitte?
Hätte
auch Platon können. Ja. Zweiter Text. Wer Gottheiten bildet und Götzen gießt, hat keinerlei Nutzen davon. Der Baum soll dem Menschen dienen zum Brennholz. Man nimmt hiervon und es wird warm. Aber den Rest macht man zu Gott, zu seinem Götzen, den man verehrt. Man wirft sich nieder und betet zu ihm. Es kommt ihm nicht in den Sinn, dass er sich fragt, ich verbrannte die Hälfte im Feuer, über seinen Kohlen buk ich Brot, briet das Fleisch und aß es. Sollte ich da wohl, was übrig bleibt, zum Scheusal machen, mich neigen vor dürrem Holz? Auch das ein vorchristlicher Text aus der Achsenzeit. Von wo kommt er? Es ist eindeutig mythenkritisch, nicht? Religionskritisch. Woher kommt er? Das war sehr genau. Wussten Sie es? Jesaja.
Ich habe was von Jesaja mal gehört.
Ja, es ist Jesaja. Es ist einer der jüdischen Propheten. Es ist Jesaja. Jesaja. Dritter Text und dann lasse ich es. Wer andere kritisiert, muss etwas entgegensetzen. Darum sagte er, der Meister, Begrenztheit ist durch Allgemeinheit zu ersetzen. Aber wie kann Begrenztheit durch Allgemeinheit ersetzt werden? Ich sage, wenn jeder die Art der anderen so betrachtet, als wäre es die seine, wer würde dann die Art der anderen angreifen? Andere sollten wie man selbst betrachtet werden. Wieder die Frage. Das ist kein poetischer Text. Ich würde auch sagen, so ist ein Stück philosophische Reflexion oder Argumentationstheorie. Was glauben Sie? Griechenland, Indien, China. Indien. Sind alle für Indien? Nein, ist auch chinesisch. Ich habe jetzt überhaupt keinen Inder und keinen Griechen. Das ist auch ein chinesischer Text und zwar vom Begründer der wissenschaftlichsten Richtung, wenn man das mit europäischen Kategorien interpretieren will, der chinesischen Philosophie. Und das ist der Mohismus, von Modi ist das. Also die haben allgemein Begriffe definiert, Kriterien für die Definition von Begriffen, Argumentationstheorien und so weiter. Danke.